Bild, ja. Ja, im zweiten Teil würde ich gerne darauf eingehen, wie sich uns heute Leben darstellt. Wenn wir über Fragen sprechen wollen, die den Umgang mit Leben betreffen, wäre es ja gut, wenn wir uns darüber etwas klar sind, wie Leben heute betrachtet wird. Und wenn wir sehen, Leben, was wir heute darüber wissen, dann sehen wir, dass ganz viel da noch im Nebel ist. Also, dass wir Leben heute noch gar nicht wissenschaftlich, naturwissenschaftlich irgendwie erklären können. Ich habe hier so einen Sammelband, Was ist Leben? Der ist von 1997 und er könnte heute genauso noch erscheinen. Also in diesen Fragen, die hier aufgeworfen werden, das ist eine Aufsatzsammlung, da ist man noch kein Stück weiter gekommen, das Verständnis davon, was Leben eigentlich ist. Und ich werde in dem Vortrag zeigen, was ich denke, woran das liegt. Ja, es fehlt eine wichtige Komponente, die naturwissenschaftlich einfach nicht greifbar ist. Was wir als Geist bezeichnen, von der Bibel her betrachtet, dass es einen geistigen Ursprung hat, einen geistigen Urheber. Das kann die Naturwissenschaft nicht greifen. Es gibt allerdings eine Ebene, wie wir auf das, über das sprechen können, wie sich Geist zeigt, eben Information, dass wir sagen, es ist Information, die da einen Input liefert, die da reinkommt, wo wir nicht erklären können, wo sie herkommt. So lässt sich das doch naturwissenschaftlich wenigstens einkreisen, das Problem, wo diese ganzen Entstehungstheorien zum Beispiel hängen. Auf diese Sachen möchte ich auch eingehen, die hat mit dem Thema weniger zu tun, die Entstehungsfrage. Das ist aber mein Leib- und Magenthema, weil ich denke, dass es einen Punkt öffnet, wo wir merken, dass diese Evolutionsgeschichte, die überall verbreitet wird und die ihr auch in der Schule hört, wo die ihren größten Schwachpunkt hat und wo sie heute absolut widerlegbar ist, also keine Lösungen anbietet und wo man am einfachsten zeigen kann, hier, wenn das nicht mal geklärt ist, die Entstehung des Lebens, dann brauchen wir uns über die anderen Sachen auch gar keine Gedanken machen, dann ist die ganze Theorie hängt irgendwie im leeren Raum. Und ich werde auf ein paar Beispiele eingehen, wie nicht nur die Entstehung des Lebens, sondern auch die Entstehung neuer Arten heute sich total anders zeigt. Und das ist ein Umbruch in der Biologie, ein gewaltiger Umbruch, die letzten 5 bis 10 Jahre, und der wird in den Medien kaum reflektiert. Darum finde ich es wichtig, dass da möglichst viele von hören und da sensibilisiert sind. Bisher sind das fast nur Fachartikel, die das Ganze beschreiben. Die großen Fernsehsender oder Zeitschriften, die fangen das Thema einfach noch nicht an. Und selbst die Fachbücher, die heute gedruckt werden, die erzählen die Evolutionsgeschichte so, wie sie seit eh und je verbreitet wird und berücksichtigen diese neueren Daten alle noch nicht. Also, Leben und was wir heute darüber wissen. Das sind sogenannte Protobionten, hypothetische Vorläufer des ersten Lebens. Also man hat sich einfach vorgestellt, was braucht man, damit Stoffwechsel, Wachstum, Vermehrung, Reaktionen auf Umweltreize, diese typischen Lebenskennzeichen irgendwann da sein können. Wie könnte es ausgesehen haben, bevor Leben begann? Und dann gibt es so verschiedene Protobionten-Theorien, was also alles zusammengekommen sein musste, damit es irgendwann anfangen konnte zu leben. Und es gibt kein Modell für Protobionten, um das direkt vorwegzunehmen. Es gibt also verschiedene Ansätze, sich dem anzunähern, indem man zum Beispiel ein Genom, was man kennt, Gen für Gen ausschaltet und guckt, wie viel kann ich wegnehmen, bis ich das habe, was absolut überlebensnotwendig ist, oder andersrum ein synthetisches Biom immer mehr dazu packt, bis es irgendwie lebensfähig ist. Das sind so verschiedene Strategien, wo man versucht, auf dieser Ebene der genetischen Information zu gucken, was ist das minimale Setting. Aber die Idee, wie sich sowas geformt hat, wie das zusammenkam, was nötig ist für Leben, da gibt es bis heute noch gar keine Konzepte. Das ist viel zu komplex. Hier ist ein Auszug aus dem Buch von Charles Darwin, was vor 154 Jahren erschienen ist, über die Entstehung der Arten. 159 inzwischen, ne? Ne, 154. Da schreibt er drin, dass es für ihn eine offene Frage ist, ob der Schöpfer in eine oder mehrere Lebenskeime hineingehaucht hat, um sie zum Leben zu bringen. Das ist das einzige Mal, wo in dem Buch von Darwin der Schöpfer erwähnt wird. Hier, some on primordial form into which life was first breathed by the creator. Und interessanterweise, hier ist eine handschriftliche Bemerkung von Charles Darwin, not in first edition, also es ist erst in der zweiten Auflage, hat er diesen Satz ergänzt, weil er nach der ersten Auflage so viele Diskussionen hatte von Leuten, die gesagt haben, ja, du schreibst von der Entstehung der Arten, schön und gut, aber was ist denn mit der Entstehung des Lebens? Da hat er gedacht, gut, da weiß ich wirklich überhaupt nicht. Das kann vielleicht der Schöpfer gemacht haben, den Rest können wir gut erklären, also wie Arten entstehen, was Evolution ist, da haben wir Ideen, aber wie das Leben entstanden sein könnte, gut, das kann der Schöpfer gemacht haben, da sagen wir mal dann, das war der Creator vielleicht ein oder mehrere Male, so hat es dann begonnen, aber alles andere, soweit sind wir inzwischen, so ähnlich wie beim Urknall, da sagt man auch immer, bis auf, weiß ich nicht, Zehntausendstel oder Millionstel Sekunde, bis dahin kann man alles berechnen, aber was dann davor war, gut, dann da war vielleicht der Schöpfer, der den Funken angelegt hat oder so, ja, so ähnlich tönt das in der Kosmologie auch, dieses Initiale, das ist nach wie vor ein Rätsel. Und für Charles Darwin war es total unverständlich. Es gibt ein Buch mit dem Titel Darwins Black Box, das beschreibt, dass Darwin noch überhaupt keine Ahnung hatte, was überhaupt in der Zelle passiert. Er konnte Zellen erkennen im Lichtmikroskop. Das kann man schon seit dem 16. Jahrhundert. Also so ein Zwiebelhäutchen zum Beispiel, das sieht aus wie so ein Mauerwerk. Da siehst du die Zellen und die Zellkerne. Machen viele im Schülerversuch auch. Da sieht man wunderschön, Leben besteht aus Zellen. Aber was jetzt in der Zelle passiert, das war bis in die Neuzeit hinein total unklar. Und dann gab es diese Auseinandersetzung zwischen Vitalismus und Mechanizismus. Also die Vitalisten, die haben immer schon gesagt, Leben, das braucht sowas ganz Besonderes, eine Vitalis, eine Lebenskraft, also irgendwas plus, was nicht greifbar ist. Und es gab die Mechanizisten, die haben gesagt, Quatsch, Leben ist eine Maschine, sonst nichts, eine biochemische, komplexe Maschine. Da müssen nur die richtigen Bauteile rein und dann fängt das an zu leben. Und ja, die Vitalisten, die sind davon ausgegangen, dass schon die Bausteine des Lebens, dass die nur in Lebewesen entstehen können. Und dann gab es einen deutschen Chemiker, den Friedrich Wöhler, der hat dann geschafft, durch eine Synthese von natürlichen anorganischen Salzen zu zeigen, hier kann ich Harnstoff synthetisieren im Labor. Und Harnstoff, das war klar, das ist zwar ein sehr einfaches Molekül, aber den gibt es nur in Lebewesen. Und jetzt hat er gezeigt, das, was normalerweise ihr gedacht habt, ihr Vitalisten, das kommt nur in Lebewesen vor, das mache ich euch jetzt hier aus zwei ganz normalen Salzen. Ja, ich gebe einfach hier diese Salze zusammen im Reagenzglas und habe einen Stoff, der nur in Lebewesen sonst vorkommt. Und damit waren alle sich einig, ist der Vitalismus tot. Und dabei ist die Frage bis heute, ist der wirklich so tot? Ja? Alle komplexen Biomoleküle kommen bis heute nur in Lebewesen vor oder das, was mal Lebewesen war, also Erdöl und Steinkohle und Braunkohle, das sind Sachen, die mal gelebt haben, das sind Überreste von Lebewesen. Da gibt es komplexe organische Verbindungen und ansonsten nur in Lebewesen. Und selbst die allereinfachsten Methan oder sowas, das gibt es auch anderswo im Kosmos, die entstehen spontan. Aber sobald es da ein bisschen drüber hinausgeht, ist klar, Biomoleküle nur in Lebewesen. Auch ohne besondere Lebenskraft müssen wir es einfach anerkennen, dass es keinen Syntheseweg gibt, wie die zufällig oder in ungeregelten Reaktionen entstehen können. Und die Frage, ob Leben zufällig entsteht, viele kennen das, der Louis Pasteur, der hat das als erster systematisch erforscht. Vorher war der Gedanke der Urzeugung, dass man also irgendwie, wenn man organische Substanz hat, feuchte Getreidekörner oder ein Stück Speck auf der Fensterbank, dass da dann Leben entsteht, spontan. Und bis er dann nachgewiesen hat, also das passiert nicht, wenn das steril gehalten wird, wenn von außen nichts reinkommt, was da drin wächst, dann entsteht da kein Leben, sondern Leben wächst nur darin. Wenn ich eine Suppe offen stehen lasse, da fallen dann halt Erreger aus der Luft rein, Schimmelsporen, Bakterien, alles Mögliche. Die wird ganz bunt und fängt an zu riechen und da wächst dann eine bunte Flora und Fauna drin. Aber das sind alles Sachen, die von außen kommen und nur darin wachsen und die nicht in der Suppe entstehen. Leben entsteht nicht von selbst, sondern nur aus Lebendigem. Das war so sein Satz hier, omne vivum ex vivo, als Naturgesetz. Und dann ja, hat der Linder Biologie das erweitert um diese Aussage, das ist ja also aus diesem Schulbuch. Für die erstmalige Entstehung der Organismen auf der Erde gilt diese Aussage nicht. Und der Satz ist eine reine Glaubensaussage. Ja? Denn wir haben bis heute überhaupt kein Modell dafür, dass das nicht immer schon und seit Ewigkeiten gilt. Und der Satz ist dann auch rausgenommen worden, 2005, ab der 22. Auflage. Und ich habe jetzt ganz einen Stapel alter Schulbücher weggeworfen. Wir können leider nicht alles mitnehmen nach Portugal. Ich habe die gesammelt vorher. Einen alten Linder Biologie gehabt. Die 13. Auflage von 1963. Und interessanterweise ist da der Satz auch noch nicht drin. Der kam also erst in den 70er Jahren dazu, als man diese Miller-Experimente gemacht hat und dann ganz optimistisch war, jetzt sind wir so dicht dran, Leben kann tatsächlich spontan entstehen. Also hier in der Ausgabe von 1963, da steht noch ganz bescheiden, nur der erste Teil, bis omne ex vivum ex vivo. Und dann steht, es ist auch die Ansicht geäußert worden, das Leben könnte von anderen Himmelskörpern in Gestalt von Sporen zu uns gekommen sein, was nach neueren Untersuchungen nicht ganz ausgeschlossen sein soll. Damit wäre jedoch die Frage nach dem Ursprung des Lebens nicht gelöst, sondern nur auf eine völlig unbekannte Stelle verschoben. Das ist sehr ehrlich hier noch. 63, ich meine, das löst gar nichts. Über andere Himmelskörper, da wissen wir noch viel weniger, was da für Reaktionen denkbar sind, als wir das auf der Erde simulieren können. Und schon hier haben wir keine Idee. Ja? Und der Satz ist, wie gesagt, wieder rausgenommen, weil man spätestens seit den 1990ern gesehen hat, dass alle Ideen, die man hatte, wie Leben im Labor erzeugt werden kann, gescheitert sind. Also hier ist mal das, was rausgekommen ist durch Ursuppenexperimente, also dass man irgendwie ein Gemisch hatte, was natürlicherweise vorkommen kann, Methan, CO2, Wasser, Sauerstoff, Stickstoff, was wir halt so haben, mit Blitzen und Entladungen zum Reagieren gebracht, tagelang, wochenlang, monatelang und dann geguckt, was bildet sich da an komplexen organischen Verbindungen. Man hat einige Aminosäuren gefunden und einige Nukleobasen. Jetzt nehmen wir im Detail darauf ein, was die ganzen Probleme sind. Man hat also Sachen gefunden, die man gar nicht haben will in der Synthese und längst nicht alle, die man braucht, also längst nicht alle Aminosäuren zum Beispiel, die tatsächlich vorkommen, können so erzeugt werden. Aber immerhin, da hat man was und da ist es aber bei geblieben. Ja? Was man noch brauchen würde, wären zum Beispiel Ribosen, Vitamine, Lipide, also Fette, hat man bis heute nicht geschafft, irgendwie in solchen Synthesen hinzubekommen, gibt es auch von Chemikern her keine Idee. Das ist schon ziemlich komplex, so Lipidmoleküle zu erzeugen. So, und das ist ja erst der Anfang, ja, da sind wir noch bei der Ebene der Monomere, also der einzelnen Moleküle. Wir bräuchten dann auch noch eine Idee, wie die sich verbinden, wie die Ketten bilden können. Und das ist schon gar nicht möglich mit diesen Aminosäuregemischen, die in solchen Versuchen entstehen. Das sind immer racemische Gemische, das heißt, die haben ja diese Chiralität, ja, Händigkeit, die kommen in verschiedenen Formen vor, wie rechte und linke Hand. Und um eine Kette zu haben, brauche ich nur die eine Form, nur die passt zusammen. Sobald da ein fremdes Molekül dabei ist, endet das Ganze und so weiter. Ich muss eben für sowas wie DNA verschiedene Moleküle haben, die sich verbinden. Das ist also alles in ganz weiter Ferne, wenn man so weit schon mal wäre, dass man eine Membran erzeugen könnte in so einem Versuch. Das wäre schon Wahnsinn, aber das erscheint alles undenkbar. Und dann muss das Ganze noch irgendwie so zusammenkommen und miteinander interagieren, das Leben entsteht und das ist einfach völlig undenkbar nach heutigem Stand der Wissenschaft. Naja, und selbst wenn man jetzt, wir haben ja eine Vorlage, wir kennen ja Leben, wir können Leben erforschen und könnten versuchen, das im Labor mal nachzumachen. Das wäre schon mal ein Ansatz, also mit aller Technik. Was wäre, wenn das gelingen würde? Wenn also wirklich wir einen Syntheseweg hätten, wo am Ende da was Lebendiges im Reagenzglas zappelt, nachgebaut nach eben der Vorlage, die wir kennen, was ja alles anderes als ein zufälliger Prozess, dann hätten wir auch nur das gezeigt, dass eben unter Einsatz von riesigen Ressourcen an Geld und Wissenschaftlern und Know-how es möglich wäre, das, was wir vorfinden, zu kopieren. Aber das ist ja alles andere als Zufall, ja? Das, was wir da machen würden, mit ganz viel Aufwand, was Bestehendes zu kopieren, das kann man nicht sagen, dass, wenn wir das hier schaffen, dann wird es auch zufällig passieren. Denn das wäre eine maximale technische Spitzenleistung, die super koordiniert ablaufen müsste. Eben genau das Gegenteil von Zufall. Und selbst davon sind wir weit entfernt. Also gab schon mal vor ein paar Jahren Schlagzeilen, Leben im Labor erschaffen. Was hat man gemacht? Man hat eine lebende Zelle genommen, den Zellkern daraus entfernt und einen anderen Zellkern eingesetzt und die Zelle hat das überlebt. Die hat also davor gelebt und hat danach gelebt und hat dann die Information aus dem neuen Zellkern verarbeitet, was auch eine wahnsinnstechnische Leistung ist, ganz klar. Aber hat nichts damit zu tun, dass man Leben erzeugt hätte, sondern man hat nur Leben eben manipuliert und das war schon erstaunlich genug, aber das wurde dann direkt so aufgegriffen, als, naja, wenn wir das schaffen, dann ist der Rest ja ein Klacks oder so. Das ist überhaupt nicht der Fall. Ja? Von der Erschaffung einer lebenden Zelle aus Bestandteilen, die nicht leben, das ist noch nie gelungen und das ist auch weit weg. Und damit beschäftigt sich auch gar keiner, weil der Aufwand, den man da betreiben müsste, um was zu beweisen, was sowieso nur ist, dass es zufällig keine Idee gibt, sondern nur mit ganz viel Know-how, gut, das ist unsinnig. Also eine lebende Zelle, die ist nach wie vor unerreichbar in ihrer Komplexität, in ihrem Zusammenspiel verschiedener Regelkreisläufe und so weiter. Das ist hier ein Vorgang, der in jeder unserer Körper im Moment millionenfach abläuft. Eine ganz normale mitotische Zellteilung, dass also eine Zelle wächst und sich teilt in zwei neue Zellen. Dafür muss davor die ganze Erbinformation einmal kopiert werden, dass sie doppelt vorliegt. Das sind diese blauen Würmchen, ja, das sind die Chromosomen. Die ordnen sich dann schön gegeneinander an, jeweils gleiche Chromosomen mit dem Köpfchen zusammen. Das sind die hellblauen Punkte, das Zentromer, der Mittelpunkt ist, ja, ist ja wie so ein X und Chromosom, hier in der Mitte ist das Zentromer. Und dann gibt es diese hellgrünen Spindelfasern, heißen die, lange, fädige Proteine. Die packen an diesen Zentromeren an und verkürzen sich und ziehen dann genau eine Hälfte in diese Ecke und eine Hälfte in diese Ecke. Da seht ihr diese hellgrünen leuchtenden Flecke, das sind die Zentriolen, die Zellpole. Und das ist schon krass, diese Rauminformation. Ja, in der Zelle gibt es nicht irgendwo ein Schild, hier ist Seite A, da ist Seite B und irgendwo ein Verkehrsnetz, wo man weiß, das ist alles nur sind Konzentrationsgefälle, ja, wo die Zentriolen genau wissen, hier ist das eine Ende und da ist das andere Ende und die Mittellinie, wo die sich anordnen, da wie auf dem Kasernenhof, da ist auch nicht zu sehen, dass irgendwie eine Membran ist und die wissen, hier müssen wir hin, sondern die richten sich allein nach diesen Konzentrationsgefällen aus und wissen genau, hier gehören wir hin und dann kann es eine ordentliche Zellteilung geben. Und wenn genau die eine Hälfte auf der und die andere Hälfte auf der Seite ist, schnürt die Zelle sich ein und man hat zwei mit der gleichen Erbinformation. Ja, man muss sich überlegen, dieser Vorgang, der muss schon bei der ersten lebenden Zelle irgendwie funktioniert haben. Denn wenn eine Zelle das, was sie hat an Informationen, nicht weitergeben kann, dann ist gar kein Wachstum, gar keine Entwicklung, gar keine Vermehrung möglich. Also egal, wie so ein Protobiont im Detail ausgesehen hat, er musste irgendwie drauf haben, seine Informationen zu kopieren und gleichmäßig an die Nachfolger weiterzugeben. Und heute kennt man einen Haufen Proteine, die daran beteiligt sind, an diesem Prozess, die es alle irgendwie gegeben haben muss. Wenn eins von denen fehlt, dann funktioniert das nicht. Es muss also alles sofort da gewesen sein und es gibt eben nicht die Möglichkeit, da ganz lange zu spielen, denn alles, was nicht so ordentlich abläuft, das endet blind. Das stirbt aus, ja, das geht nicht weiter. Also an so einem Punkt wird klar, welche Probleme so Theorien lösen müssten, ja, zur Lebensentstehung. Ich habe im Labor bis letzten Mai eben lebende Zellen untersucht. Das ist ein Organbadversuch hier, das ist ein Stück aus dem Herzen, Herzvorhof vom Meerschweinchen. Der ist isoliert, aber der arbeitet in Nährlösungen, wenn der begast wird und warm gehalten wird, wunderbar weiter. Das heißt, der kontrahiert. Und dann kann man jetzt mit einer Glaskapillare in einzelne Zellen einstechen. Die hat eine ganz feine Spitze, 0,5 Mikrometer. Damit kann man in eine Zelle eintauchen, ohne sie zu zerstören. Die schließt sich direkt wieder um die Kapillare. Und dann kann man den Strom in der Zelle messen. Und da also bei der Arbeit über die Schulter gucken, während die kontrahiert und ihren normalen Stoffwechsel hat, ihren Ionenaustausch, kann man das messen, was da passiert in der Zelle und wie man das beeinflussen kann. Und solche Experimente sind vielfach möglich. Hier, das ist ein anderes, das jetzt ins Mikroskop rein fotografiert. Keine sehr ordentlich, einfach nur mit dem Handy durchs Okular geschossen. Aber da sieht man diese dachziegelartigen Zellen. Das sind Herzmuskelzellen, Kardiomyozyten aus einem erwachsenen Herzen. Man kann das also mit Enzymen auflösen, dann zerfließt das so. Dann hat man einzelne Zellen und die leben weiter, die zucken, die arbeiten. Die kann man einfärben, wie hier. Das ist ein Farbstoff reingegeben, der in Verbindung mit Calcium fluoresziert. Und wenn ihr jetzt solche Effekte dadurch wabern seht, dann sind das solche Calciumströme in der Zelle. Das kann man für alle möglichen Ionen machen. Man kann also lebende Zellen beobachten unter Mikroskop durch diese Färbemethoden. Was passiert in der Zelle? Was für Bewegungen laufen da ab? Welche Stoffe werden da ausgetauscht? Hier seht ihr das mal im Lichtmikroskop. Also da ist eine einzelne Kardiomyozyte, die kontrahiert, die zuckt, die sich verkürzt und wieder länger wird. Und das machen eure Herzmuskelzellen im Verbund jetzt in jedem Augenblick, bei jedem Herzschlag synchronisiert. Und das machen die auch, wenn sie vereinzelt sind noch. Dieses Programm, dass sie regelmäßig zucken müssen, das ist in der Zelle drin. Die brauchen nichts weiter als Energie dafür. Wenn ein bisschen Glucose in der Lösung drin ist, dann reicht denen das, um mit der Kraft, die sie aus der Glucose gewinnen, einfach weiter zu zucken und ihr Programm zu fahren, ob das Sinn macht oder nicht. Ich meine, wenn die nicht im Verband sind, bewegen die ja nichts. Aber die einzelne Zelle macht einfach nur stur das, wie sie programmiert ist. Also es gibt ganz tolle Möglichkeiten, heute auf die Ebene der einzelnen Zellen runterzutauchen und sie eben zu beobachten und festzustellen, was läuft alles in der Zelle ab. Ja, wisst ihr, was die machen hier, die Kinder? Wie nennt sich das hier? Ching, Chang, Chong. Wir sagen Schnick, Schnack, Schnuck, aber es ist wahrscheinlich das Gleiche. Schere, Stein, Papier oder wie auch immer. Ja, das ist ein Beispiel für sowas, was naturwissenschaftlich nicht so richtig greifbar ist. Was ist das? So ein Spiel wie Schnick, Schnack, Schnuck oder Ching, Chang, Chong oder was weiß ich. Es ist reine Information, ja. Man kann im Internet jetzt nachlesen, wie das funktioniert. Es ist schriftlich, aber selbst wenn es das nicht wäre, wenn es nirgendwo aufgeschrieben wäre und nirgendwo Videos dazu wären oder so, dann wüssten wir alle, einfach weil wir das mal gesehen haben, was das ist. Und wenn ich es nicht weiß und gucke euch dabei zu, nach 2 Minuten weiß ich auch, wie es funktioniert und könnte es mit dem Nächsten machen. Und das ist so ein Stück Information einfach, was irgendwo hier oben verortet werden kann, bei jedem, der das kennt, aber was eben nur Information ist, ja. Und das sind Sachen, die lassen sich naturwissenschaftlich ganz schlecht packen, solche reinen Informationen. Also das gilt für alle Ideen, Regeln, Konzepte. Das sind einfach Sachen, die sind rein ideeller Natur. Und das ist ein Bereich, der eben nicht abgegriffen wird, auch beim Leben, ja, dass da Information hintersteckt. Wo steckt die, woher kommt die und so weiter. Schnick, schnack, schnuck, genau. Also da gibt es ein schönes Gleichnis von einem englischen Astrophysiker, Sir Arthur Eddington, über einen Fischer, der an einem See sitzt und Ichthyologe ist, nicht Fischer, ein Wissenschaftler, ein Fischforscher, der sich vorgenommen hat, den See zu kartieren, also alle Fische zu beschreiben in diesem See, und er fängt da mit diesem Netz und holt die Fische raus und zeichnet die und beschriftet die und beschreibt die, und dann kommt einer, der ganz kritisch ist und sagt, was er denn da machte, und dann sagt er, ja, er würde alle Fische jetzt, und sagt er, aber wisst ihr, wenn Fische kleiner sind hier, dein Netz hat ja diese großen, ne, sagt er, was... Ein Fisch ist ein Lebewesen im Wasser ab 5 cm, das habe ich so definiert. Und alles, was ich nicht fangen kann, das ist kein Fisch. Also der hat von vornherein festgelegt, Fische müssen eine bestimmte Größe haben und nur mit diesen Objekten beschäftige ich mich. Alles andere ist nicht im Rahmen meines Wissenschaftsbetriebs. Und das ist ein Gleichnis dafür, dass die Naturwissenschaft eben bestimmte Methoden hat und bestimmte Grenzen hat und alles nur innerhalb dieser Grenzen wahrnehmen kann. Und sowas wie Geist ist da einfach nicht fassbar drin, ist keine naturwissenschaftliche Größe und Information auch nicht. Information ist, genau wie Schick, Schnack, Schnuck, ein Konzept, eine Idee, zu beschreiben, was eben Geist ist, was Geist tut, wie man das fassen kann, mathematisch. Aber auch die Mathematik ist eben keine naturwissenschaftlich erfassbare Sache, sondern ein Konzept, eine ideelle Größe, die zwar die Naturwissenschaft braucht und die dafür nötig ist und so, aber die nicht Teil der Naturwissenschaft selber ist. Ja, das ist oft aufgegriffen worden, dieses Beispiel. Jetzt denkt man heute durch die Genomik, HGP steht für Human Genome Project, Mensch, wir haben doch die Information, wir sind doch jetzt eigentlich an dem Punkt, wo die Information, der Bauplan des Menschen komplett auf dem Tisch liegt. Hier seht ihr das mal. Ausgedruckt, füllt so ein ganzes Bücherregal, ja, sämtliche Ordner. Da sind die 3,4 Milliarden Basenpaare als Ausdruck ganz eng, Schreibmaschinenseiten. Da steht also vorne und hinten nichts anderes als diese 4 Buchstaben in wilder Abfolge. Und das ist die Information. Und man sagt, jetzt wissen wir, was die Information ist. Das ist der Mensch, das ist seine Information. Wir können das jetzt alles nachlesen. Und damit können wir jetzt alles auch beschreiben. Und das ist ein totaler Fehlschluss gewesen, wie man jetzt heute, einige Jahre später, erkennt. Also es gab ganz viele Überraschungen dabei. Man hat erwartet, dass der Mensch über 100.000 Gene hat. Jetzt sieht man, es sind nur etwa 20.000 bis 25.000. Wir kommen mit viel weniger Genen aus. Man sieht auch, die Verwandtschaft untereinander sind sehr überraschende Ergebnisse. Und man sieht vor allen Dingen, dass die Kenntnis des Ganzen uns kein Stück weitergebracht hat in der Kenntnis der Funktion. Es gab da eine sehr passende Briefmarke hier von der britischen Post, The End of the Beginning. Also, was wir jetzt gelöst haben, das ist das letzte Puzzlestückchen, aber nur von einem Puzzleteil, was zu einem ganz anderen Puzzle noch gehört. Und so ähnlich muss man sich vorstellen, die Bedeutung dieser Kenntnis der Genomsequenz. Das war damals etwas total Berauschendes für uns in der Forschung. Ich habe mir auch diese Sonderausgabe geholt. Dieser Band von Nature hier, der ist 3-mal dicker als die normalen Ausgaben. Da war so ein Ausdruck drin mit den ganzen Sequenzinformationen. Ich meine, das sagt keinem was, da schlägt auch keiner nach hier in der Nature. Aber einfach, um zu dokumentieren, wir haben es. Ja? Wir können es ausdrucken. Wir haben die Information. Wir haben den Code. Entschlüsselt haben die extra nicht gesagt. Das ist eben, in dem, was dann die Zeitungen daraus machen. Wir haben es entschlüsselt. Entschlüsselt ist gar nichts. Wir haben eine Buchstabenabfolge. Und was da drin steckt, das ist dann die große Frage. Die nächste Frage. Aber das Denken, dass man, wenn man die Information jetzt hat, dass man dann besser versteht, was Leben ist, das war einfach ein Trugschluss. Und da möchte ich auf ein paar Sachen eingehen. Ja, hier ist die Zeitleiste, also diese Ausgabe, das war 2001 und es hat dann noch bis 2003 gedauert, bis man wirklich alle Reste noch abgearbeitet hatte. Also ein Projekt, was über viele Jahre ging und Milliarden von Dollar verschlungen hat. Also die Kosten des ersten Genoms, seht ihr hier in der Grafik, 100 Milliarden Dollar, wenn man das zusammenrechnet, was da weltweit für ausgegeben wurde an Forschungskosten. Und heute könnt ihr euer persönliches Genom, alle 3,4 Milliarden Basenpaare für 800 Euro bestellen. Das schickt ihr ein und dann bekommt ihr auf einer DVD oder zum Runterladen, zum Download diese komplette Sequenzinformation. Das ist also überhaupt kein großes Ding. Es gibt große Sequenzautomaten, die laufen Tag und Nacht. Da kann jeder sein persönliches Genom auslesen lassen. Und viele machen das auch. In den USA ist das ein großer Trend. Da sind also, gibt etwa 15 Millionen Menschen inzwischen, die ihr eigenes Genom zu Hause haben und jedes Mal dann googeln können in ihrer eigenen Information, wenn wieder was entdeckt wird hier, Disposition für Alzheimer, wie sieht es denn bei mir aus? Schlecht, genau das Gen habe ich dann. Und also das meiste will man gar nicht wissen, ja, gerade bei Dispositionen für Krankheiten. Und was sagt mir das? Ein 30-prozentiges Alzheimer-Risiko. Ja, 30%, ist das gut, ist das schlecht? Was sind 30%? Was sind 50%? Ja, 50-50. Besser, ich weiß das überhaupt nicht, weil es hilft mir nichts. Man kann sich gegen das meiste, was genomisch determiniert ist, sowieso nicht schützen. Und die Frage ist, ob das wirklich ein gesunder Trend ist, dass wir so jeder Zugang hat zu dem, was ihn biologisch auf der Ebene ausmacht. Aber werden wir hinterher noch hinkommen, was das für Fragen aufwirft heute, dass man das im Prinzip von jedem wissen kann. Es gibt also viele, die setzen sich da vehement für ein, dass das Pflicht wird. Dass es Pflicht wird, dass jeder sich genotypisieren lässt, so heißt das hier. Und zwar mit dem Komplettgenom, damit man eben Behandlungskosten sparen kann, damit man von vornherein gucken kann, wie sind die Risiken, wer müsste jetzt schon mit Prävention anfangen, ja, wenn du ein Risiko hast für Diabetes, dann streichst du am besten jetzt schon mal den Zucker im Kaffee, dass du dem nicht Vorschub leistest oder so und dass jeder dann nach seinem eigenen Genom so einen Verhaltenskodex aufstellen kann, wie er am besten sich zu ernähren hat, was er am besten macht und so. Dann tauchen ganz überraschende Ergebnisse auf einer anderen Ebene auf. Das ist hier die Ebene des Karyotyps, also wie das Genom auf die Chromosomen verteilt ist. Und das ist der Hammer, das ist der Hammer hier, diese Sache. Das liest in keiner Zeitung. Das ist ein Vergleich zwischen dem Karyotyp des Gibbon da oben, der uns nah verwandt sein soll, ja, ein Affe, kein Menschenaffe, aber ein Affenartiger, der dicht dran ist, und das da unten, das vom Menschen. Und jetzt sieht man das, was bei uns an Informationen auf Chromosom 1 liegt. Das liegt beim Gibbon verteilt da und da und da und da. Und das könnte für jedes Chromosom, die sind also farbkodiert, sodass gleiche Farbe, gleiche Informationsstückchen bedeuten. Der ist auch verteilt, das könnten wir jetzt für jeden durchmachen. Und wie es dazu gekommen sein soll, man hat bisher immer nur die Sequenzen verglichen und dann gesagt, Mensch, Schimpanse, das sind so 1-2% Unterschied, Mensch, Gibbon dann 3-4%. Aber dass das ganz anders verteilt ist, das kann eigentlich überhaupt nicht passieren. Wir haben eben gesehen, bei der Mitose, bei der Teilung, da sind immer gleiche Chromosomen, die sich gegenüberliegen. Und bei der Meiose, bei der geschlechtlichen Teilung ist das ähnlich. Da gibt es diese Crossing-Over-Vorgänge, dass die sich wirklich mischen können, die väterlichen und mütterlichen Chromosomen, aber immer nur gleiche, nie verschiedene. Wenn es dazu kommt, durch Fehlpaarungen, dann entsteht eine Zelle, die nicht lebensfähig ist. Man hat noch nie beobachtet, dass verschiedene Chromosomen sich miteinander paaren und das Ganze dann überleben kann, weil dann fehlen Stücke. Das kann nicht funktionieren. Und darum weiß man auch nicht, wie soll man von Summengenom zu Summengenom kommen. Und mit dem Schimpansen ist das ähnlich. Wenn die also voneinander abstammen sollen, wie soll es zu diesen Änderungen gekommen sein? Das sieht genetisch, wenn man nur die Sequenz hat, sieht das gleich aus. Aber sobald man weiß, wie verteilt sich das denn auf die Chromosomen, sagt man, das kann nichts miteinander zu tun haben. Das ist total anders organisiert. Und heute hat man wirklich auch die komplette Sequenz verglichen und festgestellt, dass Mensch und Schimpanse 16% Unterschied machen auf der Sequenzebene. Wenn man es wirklich vergleicht, hat man 16%. In jedem Artikel steht nach wie vor von 1-2% und das ist einfach Quatsch. Und wenn man das mit der Hefe zum Beispiel vergleicht oder einem Bakterium, da haben wir auch 51% Übereinstimmung. Also 16% Unterschied sind schon sehr viel. Von der Maus haben wir 25, da sieht man irgendwie, dass das heißt gar nicht so viel, diese Prozentzahlen. Die meisten dieser Gene, die kodieren Sachen, die jedes Lebewesen braucht, die eben für den Aufbau von so einem Zellkern, von so einer Membran, von den normalen Enzymen nötig sind. Darum haben wir mit der Hefe so viel Übereinstimmung, weil die meisten Sachen, die braucht jede Zelle irgendwo. Und da ist egal, ob sie zum Mensch oder zur Hefe oder zur Amöbe gehört. Und heute sieht man, dass das total falsch transportiert wurde, als ob das ein Argument für die Abstammung vom Affen ist. Ja, hier seht ihr diese Arbeit, also ich gebe euch hinterher die PDF, wenn sowas im Detail interessiert, der findet da das, wo er das nachlesen kann. Und was man noch herausgefunden hat, dadurch, dass es eben so billig ist, so ein Gesamtgenom zu sequenzieren, hat man das auch von allen möglichen Tieren und Pflanzen gemacht. Und von einigen wusste man schon länger, dass das ziemlich kurios ist, bei den Weidenartigen zum Beispiel, Salix. Hier seht ihr eine Silberweide oder Bachweide. Das werden riesige Bäume bis zu 40 Meter Höhe. Dann seht ihr daneben hier eine Saalweide. Die sind nur noch 4-5 Meter hoch. Dann ist das da unten eine Strauchweide oder Harlekinweide. Das ist ein Vorgartenzierstrauch. Die werden so wie so Büschchen, nur noch einen Meter hoch. Und dann gibt es auch eine Kriechweide. Das sind so kleine, die sehen aus wie so Kleedinger. Da ist gar nichts Holz dran, da ist gar nichts baumartig. Die wachsen nur so ganz flach im Boden, vermehren sich durch Triebe. Aber genetisch, wenn man die jetzt untersucht, sind die alle genetisch identisch. Also das Genom ist überall das Gleiche. Es werden nur ganz verschiedene Teile dafür exprimiert. Für so eine Silberweide das ganze Programm mit allem, was an Informationen für Astwerk, Wurzelwerk und Holzaufbau brauchst. Und für so eine Kriechweide nur das Minimalprogramm, ein ganz kleiner Teil. Die wächst also in Höhenlagen im Hochgebirge. Und das ist eine Anpassung, dass dann gesagt wird, okay, hier im Hochgebirge ist die Luft viel zu dünn, hier kann man nicht so einen Riesenstamm bauen, hier wird das Minimalprogramm gemacht. Also die Umwelt bestimmt, was aus dem gleichen Weidensamen, aus dem gleichen Genom ausgeprägt wird. Na, da gibt es einige Beispiele, aber man hat immer gedacht, das ist insgesamt doch eher exotisch. Und jetzt hat man tausende von Genomen und sieht, das ist nicht exotisch, das ist der Regelfall. Es gibt also Tiere und Pflanzen, die hatte man davor in ganz verschiedene Familien sortiert und auf einmal sieht man, es ist das Gleiche. Gleiche Information, aber wird ganz verschieden ausgelesen. Und das überrascht natürlich nicht nur Leute, die immer schon an Evolution geglaubt haben, sondern genauso Leute, die an Schöpfung geglaubt haben und das in der Regel auch sehr eng gefasst haben. Ja, ich meine, dass die Hundeartigen jetzt alle miteinander verwandt sind, nicht nur unsere Haushunderassen, sondern auch der Schakal und der Wolf und der Fuchs, dass man die kreuzen kann, das passt in die Theorie. Da sagt man, Gott schuf einen Hundeartigen mit einem riesen Variationspotenzial und okay, so ist das mit jeder Art, aber irgendwie erkennt man ja noch, wer dazugehört. Ne? Man weiß jedenfalls, dass die Katzenartigen da nicht reingehören. Aber wenn man manche Pflanzen anguckt, da denkt man, nach was soll man denn da gehen? Da erkennst du gar keine Übereinstimmung. Also so ein Klee mit so einem Baum zu vergleichen, was willst du denn da heranziehen? Ja, da brauchst du Genomvergleiche, sonst würdest du da nie drauf kommen. Und da sieht man, dass es einen Wahnsinnsvariationsreichtum gibt, den Gott da hineinprogrammiert hat. Und das ist der Hammer, wie weit das reicht. Ja, dieser Ablauf hier, wie aus einem Gen ein Protein wird, ich glaube, den hat jeder in der Schule irgendwann mal gelernt, was da passiert. Und eröffnet ganz viele Möglichkeiten für Variation. Ja. Früher hat man gedacht, ein Gen gibt ein Protein. Und heute weiß man, die meisten Gene geben eine ganze Proteinfamilie. Die können verschieden geschnitten werden danach, die können danach nochmal verschieden gefaltet werden und so weiter. Ganz viele Variationen sind nötig. Vielleicht mal ein Beispiel. Ich habe 3 Jahre lang an Mägen geforscht. Rattenmägen. Da habe ich also bestimmte Muskelfasern aus isoliert und die im Organbad dann untersucht. Und da einen Rezeptor untersucht, CB1 nennt er sich, also CB1, Cannabinoid-Rezeptor, ist auch der, auf den die Droge Cannabis wunderbar passt, also wo die Droge drauf wirkt. Das ist dann der CB1 im Gehirn. Wir wollten den CB1 am Herzen untersuchen, da arbeitet der in Entzündungsprozessen, also steuert eine Entzündung am Herzen. Und dann haben wir gemerkt, dass der gleiche Rezeptor auch an den Mägen ausgebildet wird und da eine ganz andere Funktion hat. Also das gleiche Protein in 3 verschiedenen Kontexten. Im Gehirn hat er mit der Wahrnehmung zu tun, im Herzen mit Entzündungsprozessen, im Magen mit der Steuerung, wann der Magen die Suppe weiterdrückt in den Darm. Und weil man das sehr gut messen kann, ja, also wenn der anspricht, dann sorgt er dafür, dass der Magenmuskel richtig drückt und dann wird das weitergequetscht. Und das kann man im Organblatt messen, der verkürzt sich eben und zieht dadurch und diese Kraft kann man messen. Und so konnten wir den da wunderbar messen, wie der reagiert. Entzündungsprozesse sind ein komplexes Thema. Ja? Die entwickeln sich nicht von jetzt auf gleich, sondern das dauert Tagen und Wochen. Und es sind Tierversuche, die mit vielen Schmerzen verbunden sind. Für das Tier und so ein Magen, der wird einfach unter Narkose entnommen. Das Tier stirbt dabei. Da sind keine Schmerzen mit verbunden. Das ist gar kein Tierversuch. Das ist einfach eine Organentnahme, eine Schlachtung. die ohne Schmerzen verbunden ist, die braucht man nicht genehmigen lassen. Das ist eine verbrauchende Tierforschung, aber ohne, dass Tiere da was bei leiden. Und da kann man das super messen, was macht dieser Rezeptor, obwohl wir eigentlich eine ganz andere Funktion messen. Und das ist heute das Normale, dass man irgendwas kennenlernt und sagt, ach, wir haben es, das macht das also. Und dann sieht man, dann gibt es aber da auch. Da kann er jedenfalls nicht das Gleiche machen, denn im Herzen wird nichts weitergeschoben, also, und auch nichts wahrgenommen. Und dann ist klar, dass da eine Wahnsinnsvielfalt ist. Gene können an- und abgeschaltet werden. Die meisten Gene, die wir mit uns rumschleppen, in jeder einzelnen unserer Körperzellen, die hatten einmal ganz kurzen Auftritt in irgendeiner Schwangerschaftsphase, wahrscheinlich innerhalb der ersten 3 Monate, haben da irgendwas gebaut und sind danach abgeschaltet worden und werden auch nie wieder gebraucht, das ganze Leben lang nicht. Das sind also irgendwelche Informationen, die irgendeinen Aufbau unseres Körpers gesteuert haben und danach nie wieder gebraucht worden sind. Und dafür gibt es dann die Möglichkeit eben, die zu methylieren, so nennt man das. Die werden eng gepackt und abgeschaltet, dass da gar keiner mehr rankommt zum Ablesen. Und das Interessante, was man jetzt heute immer mehr entdeckt, ist, dass diese Methylierung rückgängig gemacht werden kann. Bei der Klonierung braucht man das. Da müssen also alle Gene, wenn man aus einer Körperzelle einen anderen Menschen klonieren wollte, die müssen wieder auf Null gesetzt werden. Die müssen wieder zugänglich sein. Das ganze Genom muss wieder frei liegen. So wie am Anfang, dass alles nochmal zur Verfügung steht. Und man weiß inzwischen, welche Schalter man drücken muss, damit das eben rückgängig gemacht wird. Und was noch verrückter ist, dass man sieht, dass es Umweltfaktoren gibt, die auf dieser Ebene steuernd eingreifen. Kommen wir gleich zu. Epigenetische Faktoren nennt man das. Also Epigenetik heißt, da steckt nicht im Genom drin, was da passiert, sondern es kommt von außen, aber bedient sich dem, was da steht, dieser Information. Ja, da gehe ich mal schneller drüber. Die kennt man schon lange, Transkriptionfaktoren, also dass das sehr fein gesteuert wird, was wann abgelesen wird im Genom für jede Körperzelle. Da gibt es also ganz viele Enzyme, die man kennt, die das steuern. Hier habe ich drüber geschrieben, das Genom ist kein Buch. Dieser Vergleich, der ist einfach total flach und führt in eine ganz falsche Richtung. Wenn man an ein Buch denkt, wo die ganzen Buchstaben drin stehen, ein Buch ist was Statisches. Ja? Da steht immer das Gleiche drin und man kann alles lesen und mit dem Genom ist es total anders. Das ist was, was total veränderlich ist und lebendig ist und sich anpasst. Das ist eigentlich mehr wie ein großer Rechner, ja. Diese ganze Erbinformation ist im ständigen Umbau, so wie auch unser Gehirn ständig umgebaut wird und reagiert auf Umwelteinflüsse. Und sogar das, was wir an die Nachkommen weitergeben, und das komme ich gleich drauf, das ist nämlich wirklich völlig neu in der Biologie, dass erworbene Dinge genetisch weitergegeben werden. Naja, hier sind ein paar Sachen, die Zellen reden miteinander. Wenn eine Zelle irgendwie einen bestimmten Stress hat, kann die der anderen mitteilen, hier das und das ist dran und dann ändert sich in der anderen Zelle was. Die Zellen reagieren auf Einflüsse von außen. Die Zellen steuern dieses Methylieren, das An- und Abschalten von Genen. Und hier gibt es diese Spliceosomen, heißen die, die kleinen Dinger, die das Genom nach dem Ablesen nochmal auseinanderschneiden. Die können da verschiedene Sachen draus bauen, aus dem gleichen Schnipsel. Kommen wir auch gleich nochmal zu. Ein paar Sachen sind schon ganz lange bekannt, ne Clemens? Du bist Imker. Das ist eines der ältesten Beispiele, was man kennt für Epigenetik. Also alle Bienen eines Bienenvolks, Arbeiter und Königinnen, die sind genetisch identisch. Jetzt nur die Fütterung entscheidet darüber, was aus so einem Ei wird. Wenn das in eine größere Zelle kommt, eine Weißelzelle, und dann diesen Gelee Royal bekommt, ein Spezialfutter, dann wird aus dem gleichen Ei, aus der gleichen genetischen Information, werden ganz andere Sachen ausgelesen. Dann wird da eine Königin draus, die in der Lage ist, selber wieder Eier zu legen. Diesen Gelee Royal, den hat der Clemens mich da mal probieren lassen, also Charles in Portugal, der hat auch Bienen. Das ist ein weißes Zeug, was so einen interessanten, nussigen, scharfen Geschmack hat. Das ist die Spezialnahrung, die auslöst, dass aus einem ganz normalen Arbeiterinnen-Ei eine Königin wird. Da ändert sich an der Information nichts, nur sieht man hier, da sind grüne Fähnchen statt roten Fähnchen, da sind also bestimmte Gene freigeschaltet, die sonst abgeschaltet bleiben, und schon sieht das, was da rauskommt, ganz anders aus. Und hier ist ein Beispiel von einem Lebewesen, was aus der Umwelt das epigenetisch macht. Das ist hier ein Daphnia pulex, ein ganz normaler kleiner Wasserfloh, gibt es in jeder größeren Pfütze. Aber sobald die Pfütze so groß ist, dass es schon ein kleiner Teich ist und da Fressfeinde wie der Stichling zum Beispiel vorkommen, der den sehr gerne isst, dann kriegt er das mit, dass er gejagt wird. Und da macht er mit jeder Häutung macht er eine größere Helmstruktur und einen längeren Schwanz, bis er so aussieht. Und dann kann der Stichling ihn nicht mehr schlucken. Dann ist er also durch seine Größe davor geschützt, geschluckt zu werden. Und das Ganze ist nur eine eine Blase, da ist also nichts, die braucht er nicht. Die macht er nur, damit er eben die nötige Größe hat, um nicht geschluckt zu werden. Und das Interessante ist jetzt, wenn der Eier legt, die Nachkommen, die haben ab Geburt diesen Riesenhelm und diesen langen Schwanz. Der hat also diese Information epigenetisch weitergegeben, dass auch die Gene, die er an seinen Nachwuchs weitergibt, diese Information mitbekommen. Und das ist jetzt nicht der Ausnahme, sondern der Regelfall. Und auch bei Menschen kennt man inzwischen Mechanismen, Umweltfaktoren, Ernährungssachen, wo epigenetisch über unsere Samen und Eizellen der Nachwuchs das mitbekommt, was wir im Laufe unseres Lebens erworben haben. Da ändert sich nichts an der Sequenz. Ja? Dieser Buchstabencode, der bleibt davon völlig unberührt. Aber diese Freischaltung, was soll abgelesen werden und was nicht, das kriegen die anderen mit. Also früher hat man gedacht, das ist schwarz-weiß. Ja? Hier ist der Lamarck mit seiner komischen Vorstellung, dass Giraffen, die immer sich ausstrecken nach den höheren Zweigen, Kinder bekommen, die schon direkt einen etwas längeren Hals haben. Und hier der Darwin, der sagt, das ist alles Quatsch, es gibt zufällige Variationen und die Besten, die überleben und haben die meisten Nachkommen. Und das sind ganz zwei verschiedene Paar Schuhe. Und heute sieht man, Lamarck hatte gar nicht so Unrecht. Es gibt tatsächlich Sachen, wenn einer sein Leben lang erlebt, dass er gejagt wird, der bekommt direkt Kinder, die größer sind, damit ihnen das nicht passiert. Und das gibt es bei Menschen auch, epigenetische Faktoren. Und das ist ein ganz neues Arbeitsfeld, völlig neu und ganz spannend, was vorher gar keiner erwartet hat. Ja, man hat immer gedacht, jeder gibt genau das weiter, was er hat. Gut, das wird dann mit dem der Frau gemischt und da kommt was Neues raus durch diese Variation, aber sonst passiert nichts. Und heute sieht man, das ist völlig von gestern. Da ist viel mehr Musik drin, als man jemals gedacht hätte. Das ist die erste Aufnahme eines kompletten Genoms, menschlichen Genoms, wie das so in der Zelle vorliegt. Das ist eine Sensation, dieses Bild, wobei natürlich sieht man dem nicht an, aber das jetzt sichtbar zu machen, das Genom ist ja normalerweise nicht in diesen Chromosomen verpackt. Da wird es nur rein verpackt, wenn die Zelle sich teilt, damit man es handeln kann, damit man es packen kann und auseinanderziehen kann. Normalerweise liegt dieser ganze lange DNA-Faden völlig zerknäult so in der Zelle vor. Und hier sieht man diese blauen Teile, die innen liegen, die sind geschlossen, da kommt keiner dran zum Ablesen und die gelben Teile, die außen liegen, die sind freigeschaltet. Die können abgelesen werden, theoretisch. Ja, das ist die Sache mit der Junk-DNA. In den älteren Büchern seht ihr, dass 95, 85, am Ende nur noch 80% unserer DNA Müll sind, evolutiver Schrott, den wir von unseren Vorfahren mitgeerbt haben, aber selber nicht brauchen, die also nicht abgelesen werden. Und heute ist dieser Ausdruck völlig verbannt. Ja? Wenn ihr danach googelt, dann seht ihr, das ist ein historischer Begriff. Also dass es ein völliges Fehldenken war, weil wir haben keinen evolutiven Schrott. Alles in der DNA hat irgendeine Funktion, steuert eben mit, auch wenn da nicht ein Gen draus wird. Das ist eine ganz neue Sicht, die bestätigt total, was eben gläubige Wissenschaftler immer schon vermutet haben, weil die gesagt haben, gut, wenn es keine Evolution gab, dann gibt es auch keinen evolutiven Schrott, dann wird es irgendeine neue Antwort irgendwann mal geben, was es damit auf sich hat, mit der ganzen DNA, die nicht abgelesen wird. Und heute hat man eine ganze Menge Ideen dazu. Zum Beispiel hier, dass die an der Steuerung teilnimmt. DNA-Strang, da wird eine Kopie draus gemacht, die besteht aus Stücken, die wirklich gebraucht werden, den Exons, und Stücken, die wieder rausgeschnitten werden. Und die reife DNA ist eben das, was man dann zusammengeschnitten hat, und da, die wird abgelesen, da wird dann Eiweiß draus gemacht. Und die Stücke, die rausgeschnitten worden sind, sind eigentlich Müll. Die werden aufgegessen, also abgebaut in einzelne Aminosäuren, die dann wieder neu aufgebaut werden können und so weiter. Jetzt hat man aber gemerkt, dass dieser Kleine, der die auffrisst, TORC1, ein Enzym, was die wieder auseinanderknabbert, dass der eine Steuerungsfunktion hat. Wenn in der Zelle sich dieser Schrott ansammelt, dann hemmt der irgendwann die Ribosomen, dann werden weniger Proteine gebildet. Und Stress löst genau das aus. Bei Stress wird verhindert, dass das abgebaut wird. Dadurch sammeln sich mehr von diesen rausgeschnittenen Stücken. Dadurch macht die Zelle weniger Proteinstoffwechsel. Und das ist, wenn wir Stress haben, dann sagt der Körper praktisch allen Zellen, jetzt konzentriert euch mal drauf hier auf Kämpfen und Flüchten oder so, also arbeiten, Leistung bereitstellen für Aktivität. Wir können jetzt nicht so viel bauen, das machen wir, wenn wieder eine ruhigere Phase ist. Das wird also alles nach hinten geschoben. Das, was da an Neuaufbau passieren müsste, wird alles gestoppt. Ja, das ganze Bauprojekt wird auf Eis gelegt. Dadurch, dass eben der Stress hemmt, dass diese Müllschnipsel da abgebaut werden. Also alles hat irgendwie eine Funktion, man dauert nur oft lang, dass man weiß, wie es funktioniert. Das überspringe ich mal. Wie sind wir denn zeitlich? Sollten zum Schluss kommen, genau. Also ja, diese Informationsebene hatte man eben nicht auf dem Schirm. Das ist ein Beispiel, was wir aus der menschlichen Zucht kennen. Die Kohlsorten, die sind innerhalb weniger 250, 300 Jahre gezüchtet worden aus dem Wildkohl da in der Mitte. Und das ist zum Beispiel, wo man weiß, weil man die Abstammungsgeschichte kennt, dass sie den gemeinsamen Ursprung haben, aber die sehen äußerlich auch so verschieden aus, dass man sie nie miteinander in Verbindung bringen würde. Also pflanzlich, ein Botaniker, der die in der Natur finden würde, würde nicht denken, dass die zur gleichen Pflanzenfamilie gehören, auch wenn sie alle nach Kohl riechen, aber die sehen halt doch völlig verschieden aus. Und das ist eben der Unterschied, dass wir in der Evolution diese Annahme haben, ein gemeinsamer Ursprung, Informationszunahme, wo keiner weiß, wo die herkommen soll, und dann Aufspaltung in Arten. Und bei der Schöpfung denken wir, dass Gott Grundtypen geschaffen hat, in der er eine Riesenfülle an Informationen reingepackt hat, einfach nur auf Verdacht, sage ich mal so, dass die irgendwann mal gebraucht wird. Und vieles davon kommt nie richtig zum Tragen. Das also hier, was wir als Polyvalenz bezeichnen, alles steckt drin, ist nur die Frage, was du davon siehst. Und dann kann es durch epigenetische Faktoren passieren, dass auf einmal Sachen rauskommen, wo du gar nicht weißt, wo die herkommen. Es gibt zum Beispiel die Information für die Ausbildung von Zähnen in fast jedem Vogel. Ja? Jeder Vogel hat irgendwo ein Gen, wo er theoretisch in seinem Vogelschnabel Zähne bilden könnte. Man weiß nicht genau, was passieren müsste, dass es dazu kommt, aber es gibt mutierte Vögel, die bilden Zähne aus, und da sagt man, guck mal da, evolutiver Rückschritt, das ist, weil die vom Dinosaurier abstammen. Nee, das ist, weil Gott gesagt hat, es könnte sein, dass irgendwann mal der Vogel in die Verlegenheit kommt, dass er Zähne besser hätte in seinem Schnabel. Das sind natürlich nicht Zähne wie wir, sondern eben Vogelzähne, viel einfacher gebaut. Aber das könnten die, ja. Es braucht nur die richtigen Umweltfaktoren, dann käme es dazu. So, ich überschlage mal hier das Beispiel der Buntbarsch in den afrikanischen Seen. Nichts in der Biologie ergibt einen Sinn außer im Licht der Evolution. Das ist ein ganz bekanntes Zitat von Theodosius Dobzhansky. Für uns als Gläubiger muss es mir heißen, dass, wenn ich damit rechne, weil ich Gott durch die Bibel kenne, dass es ein allmächtiger Gott und Schöpfer ist, und ich bin mir dessen bewusst, dass er eingreift und steuert, dann macht es keinen Sinn, dass ich jetzt ständig sage, was Gott getan hat oder nicht getan hat. Das möchte ich prüfen an den Naturgesetzen, ob das damit vereinbar ist. Denn die Naturgesetze sind genauso Teil von Gottes Schöpfung, und Gott steht darüber. Ja, wenn wir jetzt mit der Zeit fertig sind, würde ich einen Teil davon in spätere mit reinnehmen und jetzt hier an der Stelle einen Cut machen. Okay.